Ich freue mich, heute wieder mal vor euch stehen zu dürfen und dass ich auch gerade mittendrin sitzen durfte, zwischen euch. Als Thema habe ich euch mitgebracht David, ein Mensch nach Gottes Herzen. Wir haben bald Jahresende und es kommt ein neues Jahr und dann gibt es die guten Vorsätze, ihr kennt das. Ich greife mal so ein bisschen voraus. Gesünder essen, mehr Sport, weniger arbeiten, mehr arbeiten. Was einem so einfällt, die einen müssen mehr Pausen machen, die anderen brauchen weniger Pausen, je nachdem. Sport ist bei mir auch immer so ein Vorsatz, wo ich denke, ja, so ein bisschen Betätigung wäre ganz gut. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch an meine Schulzeit erinnert und ihr seht hier auch eine Halle mit Kindern, die mit Bällen spielen. Und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, da werden Teams gebildet. Ich denke, das kennt fast noch jeder, wie das früher war. Sehr pädagogisch, zwei wurden ausgesucht, meistens die besten Sportler, und die durften sich dann ihr Team suchen. Und dann saß man da auf der Bank und wartete, was passiert jetzt. Und dann wurden natürlich als erstes die gewählt, die besonders gut waren im Sport. Und irgendwann kam dann das Mittelfeld und ganz zum Schluss, ja, dann saßen da noch so zwei, drei. Und die Leute, die wählten, die schauten immer so an den Leuten vorbei, weil man wollte die ja nicht wirklich anschauen. Das macht ja kein gutes Bild, weil man schaut die an und dann sagt man, den nehme ich. Von daher war das natürlich eine Situation, wo man sich so ein bisschen reinversetzen kann. Mir ging es auch so, ich war zwar sehr sportlich, aber ich hatte eine Kombi mit Fußball gewählt, war das einzige Mädchen in dieser Gruppe. Und beim Fußball, bei der Wahl des Teams, war es bei mir immer genau das Gleiche. Ich saß dann bis zuletzt auf der Bank oder bis vorletzten, weil keiner so richtig wusste, nehme ich sie jetzt mit in die Mannschaft, weil spielen kann sie nicht, oder lasse ich sie gegen mich stehen, weil im Worte wirklich stehen. Die Jungs durften nämlich nicht voll abziehen, wenn ich vor denen stand. Und von daher war es auch ungünstig, als Gegner, also mich als Gegner zu haben. Von daher hatten die es wirklich sehr, sehr schwer. Aber ich denke, wir kennen das Gefühl. Und kennst du das Gefühl auch, nicht gesehen zu werden, nicht ausgesucht zu werden, wirklich vergessen zu werden? Wenn Menschen nicht an dich glauben, dein Potenzial nicht erkennen und nicht glauben, dass du etwas kannst? Kennst du das Gefühl, wenn du von deiner Familie angesehen wirst, noch wie so ein kleines Mädchen, obwohl du beruflich schon erfolgreich bist? Das Gefühl auf der Arbeit, wenn spannende Projekte vergeben werden und man schaut einfach an dir vorbei. Die nächste Beförderung steht an und es wird wirklich wieder an dir hinweggeschaut. Man sieht dich nicht, man glaubt nicht an dich. Man vergisst dich ganz einfach. Kennst du auch das Gefühl, wenn Freunde sich treffen und sie einfach nicht daran gedacht haben, dir Bescheid zu geben? Vielleicht kennst du das Gefühl auch in dieser Gemeinde. Wenn du schon länger dabei bist und die Sehnsucht hast, gesehen zu werden, dass jemand auf dich zukommt und fragt, ob du etwas tun möchtest, ob du eine Gruppe leiten möchtest oder ob du diese Begabung gerne einsetzen möchtest oder was auch immer. Vielleicht sehnst du dich danach, dass jemand an dich glaubt und dass jemand dein Potenzial sieht. David war zeitweise auch so ein Mensch. Was kennen wir von David? Steffen sagte gerade auch schon, ich hoffe, ich darf Steffen sagen, er war eigentlich sehr bekannt. Er war der erfolgreichste König im Alten Testament, einer der fünf einflussreichsten Menschen im Alten Testament. Und im Buch der Könige wird immer wieder der Vergleich aufgestellt. War dieser König so wie David? War er ein bisschen wie er oder war er kein bisschen wie er? Für hunderte von Jahren wurde wirklich diese Messlatte David als König. Das Bild stellt David von Michelangelo dar. Ein Jüngling, aber ein perfekter, schöner Körper. Er sieht ganz annehmlich aus. Aber die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild von David. Da ist er kein Hollywood-Star, kein toller Jüngling. Er ist zwar der große König, der Hirtenjunge am Anfang, Dichter, ein großer Musiker, aber auch ein Vater, der versagt hat, ein Ehebrecher und sogar ein Mörder. Die Bibel zeigt uns die Sternstunden, aber auch die dunkelsten Stunden von David. Zu der Zeit, wo Gott David erwählt, ist Saul König. Aber er war kein guter König. Und Gott wollte einen neuen König wählen. Die Geschichte habt ihr ja gerade schon in diesem Comic gesehen, auch super dargestellt, muss ich sagen. Und ich denke, es war damals wirklich eine ganz besondere Situation, wenn dieser Prophet Samuel irgendwo hinkam. Alle Leute schauten und wussten, irgendwas wird passieren. Zu wem geht er? Was will er dort? Will er sich einen Nachfolger aussuchen? Hat er eine Vision bekommen, eine Prophetie von Gott, die er weitergeben möchte? Ich glaube, das könnte man fast sich so vorstellen, als wenn bei uns die Bundeskanzlerin an die Tür klopft und die Familie kennenlernen will. Stellt euch mal vor, was das für ein Aufruhr wäre. So ist es halt auch bei Isai oder Jesse, der denkt, jetzt passiert was ganz Wichtiges. Und er holt natürlich sofort seine Söhne. Auch den ältesten Sohn Eliab als erstes, der natürlich sehr stattlich von Figur war, hübsch und wirklich für einen König wie gemalt, würde ich fast sagen. Und was denkt Samuel? Wow, der sieht toll aus, stattlich, eines Königs würdig. Aber dann passiert etwas. Und zwar, Gott sagt zu ihm, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere. Aber Jehova sieht das Herz. Hier muss Samuel eine Lektion lernen. Obwohl er natürlich als Mensch direkt auf das Äußere oberflächlich schaut und seine Wahl getroffen hätte, ist es bei Gott ganz anders. Aber das ist halt menschlich. Auf den ersten Blick sehen wir Menschen die Fassade, das Äußere. Wir können nicht ins Herz schauen. Wir bräuchten, weiß ich nicht, wie viele Blicke. Wir müssten viel Zeit mit dem Menschen verbringen, mit ihm unterwegs sein, seine Entscheidungen sehen, die er trifft, bevor wir etwas erahnen können, was in seinem Herzen ist. Samuel muss diese Lektion lernen. Und Gott möchte auch, dass wir das lernen, nicht nur auf das Äußere zu schauen. Wie beurteilst du die Menschen um dich herum? In der Familie, in deiner Kleingruppe, auf deinem Arbeitsfeld? Mit welchen Augen schauen wir den anderen an? Sehen wir einen Blender, der nach außen sehr angenehm erscheint? Es sieht so aus, als wenn da alles in Ordnung wäre. Er stellt etwas dar. Aber wie sieht's in seinem Inneren aus? Da, wo die Gedanken und Gefühle sind, da, wo man niemanden hineinlassen muss, Das Innerste können wir nicht sehen als Menschen. Da kann es ganz anders aussehen bei diesen Blendern. Und trotzdem können sie erfolgreich sein. In unserer Geschichte kommen so jetzt der Erste, der Älteste, der Zweite Sohn, der Dritte Sohn, der Vierte Sohn, der Fünfte, Sechste und der Siebte werden Samuel vorgestellt. Und ein Sohn nach dem anderen werden von Gott abgelehnt. Samuel ist verwirrt und denkt sich, bin ich hier richtig? Ich bin doch in Bethlehem. Ich bin bei Isai und trotzdem, Gott, was ist los? Und dann kommt er auf die Idee und fragt, Isai, hast du noch einen Sohn? Und Samuel muss zugeben, dass er noch einen Sohn hat, den Jüngsten, David, der auf dem Feld die Schafe hütet. Aber keiner wäre auf die Idee gekommen, ihn einzuladen. Weder der Vater noch die Brüder sind auf den Gedanken gekommen. Die dachten sich sowieso, das ist ein Niemand, der ist noch viel zu jung. Dem trauen wir das sowieso nicht zu, der wäre sowieso nicht erwählt worden. Das ist nur David, der hütet die Schafe und aus dem wird eh nichts. David lebt wirklich zu diesem Zeitpunkt ein Leben ungesehen, in Einsamkeit, keiner sieht ihn, keiner glaubt an ihn. Und dann kommt David vom Feld. Und die geniale Nachricht, die ich für euch heute habe, ist wirklich, dass Gott David gesehen hat. Und David wird ja auch erwählt von Gott. Und wenn du dich so ungesehen fühlst wie David zu dem Zeitpunkt auf seinem Feld, mach dir da wirklich keine Gedanken. Dich sieht. Gott hat David nicht vergessen. Gerade in den einsamen Stunden bei seinen Schafen war Gott da und sah sein Herz. Gott sieht die Entscheidungen, die im Herzen getroffen werden, die kleinen Entscheidungen der Integrität, die im Kopf gefällt werden. Er sieht seine Gedankenwelt, seine Herzenswelt. Er sieht die Treue, mit der David sich um die Schafe kümmert, obwohl es niemanden interessiert. Gott sieht all das und Gott sieht auch dein Leben. Und du kannst nicht von Gott übersehen werden. David kommt also vom Feld und Samuel sieht ihn. Und was meint ihr wohl, was Samuel sich denkt, wie er da jetzt hinschaut? 7 wurden abgeschmettert, ganz eindeutig. Und er war rötlich, dazu schön von Augen und von gutem Ansehen. Und wieder fällt Samuel darauf herein. Er schaut wieder auf das Äußere. Merkt ihr was? Das ist Irrsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Er müsste es doch eigentlich inzwischen besser wissen. Er hat es scheinbar nicht gelernt, auch nach dem 7. Mal nicht. Aber David ist der Richtige. Und er kommt und sein Vater und seine Brüder hätten nie gedacht, was jetzt passiert, dass David nämlich gesalbt wird. Stellt euch vor, sie hätten ihn gar nicht geholt. Er wäre nicht vom Feld gekommen und Isai wäre wieder weg. Was hätte David wohl gedacht und gesagt? Ist das wirklich euer Ernst, dass ihr mich noch nicht mal holt, wo Samuel da ist? Das ist doch etwas Besonderes. Und ich denke, selbst wenn er nicht erwählt wird, er gehört zur Familie und er hätte das doch alles miterleben können. Aber keiner hat sich Gedanken darum gemacht. Aber wenn du im Verborgenen treu bist, wird Gott sichtbar machen, was in deinem Leben ist. Gott kann dir jederzeit eine Plattform geben, dich in einflussreiche Positionen bringen oder dir eine Beförderung beschaffen. Das ist kein Problem für Gott. Gott interessiert sich nicht für die äußere Fassade. Gott schaut auf das Herz. Gott ist auf der Suche an deinem Arbeitsplatz nach Menschen, die er gebrauchen kann, die daran interessiert sind, mit ihm unterwegs zu sein. Gott ist auf der Suche in deiner Familie und möchte gute Dinge tun. Er möchte Menschen miteinander versöhnen, Menschen ermutigen, Menschen herausfordern. Und Gott ist auf der Suche nach Menschen, mit denen er das tun kann. Gott ist auf der Suche in deiner Nachbarschaft, in dieser Kirche, und er ist auf der Suche nach Menschen, mit denen er Gottes Reich bauen kann. Menschen nach seinem Herzen. So steht es in 1. Samuel. Die Frage ist, bist du eine Art Mensch, die Gott sucht? Nach welcher Art Mensch sucht Gott? Das hört sich so toll an, nach Menschen, nach seinem Herzen. Aber was bedeutet das? Heute sagt das keiner mehr. Ich habe da einen Freund, der ist nach meinem Herzen. Also man sagt höchstens schon mal, der hat ein ähnliches Herz wie ich oder denselben Herzschlag. Aber eher noch, dem sind dieselben Dinge wichtig. Oder da stimmt die Chemie. Oder der hat die gleichen Leidenschaften wie ich. Genau das bedeutet das halt. Gott sucht nach Menschen nach seinem Herzen. In der Apostelgeschichte 13,22 steht, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Da habt ihr nochmal eine Beschreibung. Gott sucht nach Menschen, die integer sind, die treu sind, in den kleinen Entscheidungen, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Aber was war jetzt Davids Geheimnis? Warum war David so ein Mensch nach Gottes Herzen, als Hirtenjunge auf dem Feld? Hat er die richtigen Dinge getan? Darum geht's gar nicht. Das wäre wieder zu einfach, zu oberflächlich. Denn Gott sieht direkt ins Herz. Und das Geheimnis Davids war die Sehnsucht nach Gott. Seine ungebremste, kompromisslose Sehnsucht. David hat Gott gesucht. Bist du auf der Suche nach Gott? Ich denke, wenn wir heute Morgen hier sitzen, dann haben wir schon mal Interesse an Gott. So ein Fünkchen Interesse ist auf jeden Fall da. Aber die Frage ist, was machen wir mit diesem Fünkchen Interesse? Füttern wir es, dass es größer wird? Lassen wir es wirklich wachsen? Bist du jemand, der seine Sehnsucht nach Gott wachsen lässt? Oder drehst du dich nur? Suchst du wirklich Gottes Nähe? Man kann alles Mögliche machen, im Gottesdienst sitzen, Bibel lesen, an Kleingruppen teilnehmen, aber das alles ohne Gottes Nähe zu suchen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, weil seine Nähe zu suchen bedeutet auch gleichzeitig, dass Gott uns durch und durch kennt und er sieht alles. Er sieht alles, was im Verborgenen ist. Das, was wir Menschen nicht sehen können. Ich habe euch nochmal den Psalm 133 mitgebracht, 23 von David. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Hast du schon mal versucht, so zu beten? Würde es dir ein unangenehmes Gefühl bereiten, wenn Gott hinter deine Fassade schaut und prüft, was wirklich in deinem Kopf los ist? David lädt Gott in sein Herz ein. Bist du bereit, Gott so nah an dich heranzulassen? Wir stellen uns vor, wir sind in einer Lebenslage, eine wichtige Entscheidung zu treffen, finanziell, beruflich oder privat. Vielleicht haben wir jemanden kennengelernt oder haben eine Aufstiegschance, aber trotzdem läuten irgendwo unsere Alarmglocken. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und dann fangen wir an, uns das schön zu reden, einzureden. Sind wir in solch einer Situation wirklich bereit, zu Gott zu beten, Gott, erforsche mich? Erforsche du wirklich, warum ich das machen möchte? Um andere zu beeindrucken, um geliebt zu werden, um Bestätigung zu bekommen. Gott, prüfe du doch mal mein Herz. Am wichtigsten ist wirklich das, was in unserem Herz ist, nicht das, was um uns herum ist. Und Gott übersieht kein Herz. Entscheidend sind nicht unsere Lebensumstände, sondern unser Herz. Wäre es nach Davids Familie gegangen, wäre er Hirte geblieben. Aber Gott hat sein Herz gesehen. Glaube an einen Gott, der größer ist als deine Grenzen, die man sich meistens auch selbst setzt oder durch die Umstände gesetzt werden. Es geht nicht um das Drumherum. Es geht um dein Herz. Und du entscheidest über dein Herz, über dein Innenleben, wohin dein Herz dich führt und ob du Gott wirklich in dein Herz einladen möchtest und alles durchforschen möchtest. Was ist jetzt der nächste Schritt? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, dass er größer ist als deine Begrenzungen, die dich gerade frustrieren? Ist Gott wirklich größer als all das? David war auch nicht am nächsten Tag direkt am Königshof. Das dauert seine Zeit. Aber Gott sieht dich und er sieht die Entscheidung deiner Treue, die du im Herzen, im Innersten, in deinen Gedanken triffst. Wenn du dich ungesehen fühlst, heule dich bei Gott aus. Sag es ihm einfach. Aber lass ihn an dich heran. Lass Gott in dein Herz. Lass ihn dich erforschen. Triff deine Entscheidung hier und jetzt. Ich möchte mit uns noch gemeinsam beten. Danke Gott, dass du größer bist als all die Begrenzungen, die uns umgeben. Die Begrenzungen, die gesetzt werden. Gott, hier und jetzt möchte ich mich wirklich entscheiden, auf dich zu vertrauen. Danke, dass du mich erforschst und mich siehst. Und ich lade dich wirklich dazu ein, mein Herz zu erforschen. Und ich möchte die Verantwortung übernehmen für mein Innenleben, für meine Gedankenwelt. Danke, Jesus, dass du mir die Kraft dazu gibst. Amen.